The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 6. Januar. Das politische Berlin bläst im neuen Jahr zur Jagd auf die Wählerstimmen. Die heiße Wahlkampfphase startet 7 Wochen vor der Wahl. Heute beginnt in der Oper in Stuttgart das Dreikönigstreffen der FDP. Die Mission des Parteichefs ist klar. Christian Lindner muss dringend Zuversicht verbreiten, dass die Liberalen es bei der Wahl schaffen können, also über die 5%-Hürde und damit rein in den Bundestag. Es geht um alles oder nichts. Aktuell dümpeln die Liberalen laut INSA bei 4% herum. Lindner versucht seit Wochen neue Akzente zu setzen. Mehr Milet-Wagen, hat man von ihm gehört. Er schlug eine Bitcoin-Reserve bei der EZB vor und natürlich weg mit dem Bürgergeld.
Wir müssen den Arbeitsmarkt mobilisieren durch eine Reform des Bürgergeldes, ein geringerer Regelsatz und eine Pauschalierung der Kosten der Unterkunft. Alleine dadurch können wir so viel Geld gewinnen, dass wir für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler den Grundfreibetrag um hunderte Euro anheben können. Und das wäre die größte Investition auch in Fairness, weil nämlich dann alle spüren, dass Arbeit sich für sie lohnt.
Das ist auch ein Gruß an die Union. Friedrich Merz will unbedingt das Bürgergeld abschaffen. Sowohl der FDP-Parteichef als auch die EU-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann haben sich zudem explizit für ein Bündnis mit der Union ausgesprochen. Auch der Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler bläst bei Welt TV in dieses Horn.
Es gibt wahrscheinlich keine Wirtschaftsnation auf dieser Welt, die zurzeit noch schlechter dasteht als Deutschland. Und deshalb braucht es jetzt einen Aufbruch. Und das geht wahrscheinlich nur am besten mit der Union. Denn zurück in die große Koalition aus SPD und CDU oder Union, das will dieses Land am Ende auch nicht.
Mal sehen, ob die Union auf diese Avancen heute eingeht. Im Kloster Seon startet die bayerische CSU ihre Klausur. Neben einer Grundsatzrede des mächtigen Parteichefs Markus Söder steht am Mittwoch auch ein Auftritt des CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz auf dem Programm. Söder dürfte seinen großen Wahlkampfschlager wiederholen, mit dem er seit Wochen erfolgreich fährt.
Diese Grünen und diese Grünen der Regierung haben jeden Anspruch verwirkt, weiter zu regieren. Mit mir und der CSU wird es kein Schwarz-Grün in Deutschland geben. Das kann ich euch wirklich zusagen.
Ob Merz das wieder vorsichtig relativiert, um Freiräume zu haben im Wahlkampf, oder ob er vor der versammelten CSU dem Markus Söder beipflichtet, das könnte ein Drahtseilakt werden. Fakt ist, für Merz hat die Wahl 2025 eine ähnlich richtungsweisende Bedeutung wie die historische Wahl 1949 in der damals frisch gegründeten Bundesrepublik. So sagte er es gestern bei einer Rede vor der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Aber die Wahl 2025, die steht schon fast wie 1949, wieder unter den Vorzeichen von politischen Grundentscheidungen.
Und in der SPD? Da will der Kanzler, der in der Regierung ohne Mehrheit ist, wenigstens in der eigenen Partei Geschlossenheit sehen. Darum wird er am Wochenende beim Parteitag als neuerlicher Kanzlerkandidat nicht in geheimer Wahl, sondern per Handzeichen offiziell nominiert. Das berichtet der Tagesspiegel. Das bringt vielleicht heimliche SPD-Dissidenten auf Linie, die nicht so felsenfest überzeugt sind von einer Wiederwahl von Olaf Scholz, wie Olaf Scholz das selbst ist. Frei nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview erklärt Stefanie Babst, ehemalige NATO-Strategin, woran es aktuell scheitert, ein Ende des Krieges in der Ukraine herbeizuführen.
Und das Problem ist weniger ein Analyse- oder Feststellungsproblem, sondern es ist ein Problem der mangelnden politischen Reaktion.
Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, welche Termine in dieser Woche für die Anleger wichtig sind. Wir lernen, wie man nachhaltig den Weihnachtsbaum entsorgen kann. Und wir schauen auf ein Stück Fernsehgeschichte. Wir werfen einen Blick in die Ukraine, wo Krieg immer noch herrscht, auch über die Feiertage. Aktuell schlägt die Ukraine in der Gegend rund um Kursk zurück.
Kurz vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat die ukrainische Armee neue Angriffe gestartet und dabei sollen hunderte russische Soldaten getötet worden sein.
Seit Monaten wird von einem Ende des Krieges in der Ukraine gesprochen. Wir hören immer öfter den Begriff des eingefrorenen Krieges. Aber was genau würde ein eingefrorener Krieg mitten in Europa bedeuten? Und welche Rolle wird Donald Trump spielen, wenn er in 2 Wochen als Präsident der Vereinigten Staaten zum 2. Mal eingeschworen wird? Antworten liefert Dr. Stephanie Babst. Sie war 22 Jahre lang für die NATO tätig und hat dort das Strategic Foresight Team aufgebaut und geleitet. Sie war zu ihrer aktiven Zeit, also bis 2020, die ranghöchste Frau der NATO in Europa. Guten Tag, Dr. Stephanie Babst.
Einen schönen guten Morgen, Chelsea.
Wir beginnen ein weiteres Jahr mit dem immer noch andauernden Krieg in der Ukraine. Die ukrainische Armee hat jetzt in Kursk in Russland eine neue Offensive gestartet. Wie ist diese neueste Entwicklung im Gesamtkontext des Krieges zu betrachten?
Die Ukrainer bemühen sich ja wirklich nach Kräften, wenn sie auch militärisch in der schwächeren Lage sind, dort Gewinne zu machen, dort den Gegner zu treffen, wo es eben möglich ist. Und das tun sie unter anderem auch in der Region Kursk. Und das Ziel dieser Übung ist ganz sicherlich, die gemachten Geländegewinne dort zu halten. Aber ganz grundsätzlich gibt es natürlich andere Frontabschnitte, insbesondere im Südwesten und auch in der Donetsk-Region, wo die ukrainischen Streitkräfte nach wie vor erheblich unter Druck sind.
Und es geht hier auch nicht nur um konventionelle Kriegsführung, sondern auch hybride Kriegsführung. Und da ist nicht nur die Ukraine, sondern der Westen immer mehr im Fokus der Russen. Wir haben in den letzten Monaten Drohnen über Militärbasen in Europa gesichtet, sensible Computersysteme wurden gehackt, angebliche Attentatspläne geschmiedet, Pakete in Logistikzentren explodiert. Also da ist eine Menge, was auf uns zugekommen ist in den letzten Monaten. Man hat den Eindruck, dass das Ganze auch zunimmt. Ist das auch Ihr Eindruck?
Das ist nicht nur mein Eindruck, sondern das entspricht ganz schnöde gesagt den Zahlen, den Fakten der Lagebeurteilung, die sowohl von der NATO gemacht wird, als auch von einzelnen Mitgliedstaaten. Also rein quantitativ hat sich die Anzahl dieser irregulären Kriegsaktivitäten gegenüber dem Westen wirklich sehr erhöht, aber auch qualitativ hat sich da eine ganze Menge getan, beispielsweise im Bereich von Desinformationskampagnen. Und das Problem ist weniger ein Analyse- oder Feststellungsproblem, sondern es ist ein Problem der mangelnden politischen Reaktion. Denn die Frage, die wirklich seit vielen Jahren im Raume steht, ist, was sollen wir eigentlich jetzt dagegen tun? Und da ist natürlich in allererster Linie auch die NATO gefragt, ein Stück weit auch die Europäische Union. Aber es gibt letztendlich keinen politischen Konsens. Die russischen hybriden Aktivitäten, aber natürlich auch andere, wie chinesische oder nordkoreanische, wirklich massiv in die Schranken zu verweisen und dementsprechend auch eine Antwort zu finden.
Aber woran hapert's? Denn wenn wir alle sehen, was da passiert und alle merken, dass es nicht weniger wird, sondern ganz im Gegenteil, dann müsste man ein gemeinsames Verständnis davon haben, dass sich da was tun muss. Warum haben wir es nicht geschafft, uns robuster aufzustellen in den letzten Jahren?
Also auf dem Papier gibt es durchaus diese gemeinsame Entschlossenheit. Die NATO hat 2016, also das ist jetzt 9 Jahre her, lange Debatten darüber geführt, was hybride Kriegsführung eigentlich für ihre Sicherheit bedeutet und hat unter anderem auch beschlossen, dass ein hybrider Angriff ein Artikel 5-Szenario, also den Bündnisfall, nach sich ziehen könnte. Das ist alles Papier, das sind alles Absichtserklärungen, aber in der Realität gibt es eben deswegen keinen Konsens, weil wir ja im Bündnis eine Reihe von pro-russischen Mitgliedern haben. Ich denke da nicht nur an Herrn Orban, aber auch an unsere türkischen Verbündeten und an Herrn Fico. Aber auch Deutschland hat sich in den letzten Jahren da nicht besonders hervorgetan. Solange es kein grundsätzliches Verhältnis zu Russland gibt und es eine Übereinstimmung gibt, dass man dieses Terrorregime in Russland wirklich besiegen will, dass man es in die Knie zwingen will, dass man es zurückdämmen will, solange bleibt dann auch dieses Thema hybride Kriegsführung so nebulös.
Mhm. Und wenn Sie sagen, Sie erkennen keinen richtigen Willen dazu, dass Russland tatsächlich in die Knie gezwungen wird, dass die Ukraine auch wirklich gewinnt und dass die Situation, so wie sie jetzt ist, nicht einfach so weiter vor sich hin geht. Was haben wir denn für ein gemeinsames Verständnis hier in Europa und im Westen? Geben wir uns alle damit zufrieden, dass es einfach ein eingefrorener Konflikt wird und so bleibt in Zukunft? Wie sehen Sie das?
Also ich bin in der Tat sehr besorgt über den um sich greifenden Defätismus und diese Ukraine-Müdigkeit, um diesen Begriff mal zu nennen, den man in den Hauptstädten natürlich schon spürt, nicht in allen, aber in vielen und insbesondere natürlich auch in Deutschland. Diese ganze Diskussion über Frieden, ohne dass man den Begriff füllt inhaltlich, ohne dass man einmal ausbuchstabiert, was würde denn auch ein gefrorener Krieg in der Mitte Europas ganz konkret bedeuten für uns, aber natürlich auch für die Ukraine. Ein eingefrorener Krieg in der Mitte Europas wäre für uns natürlich strategisch komplett ein Desaster. Die Ukraine wäre ein geteiltes Land, es wäre ein höchst politisch innenpolitisch auch instabiles Land. Ich glaube beispielsweise nicht, dass die Regierung Zelensky so etwas lange innenpolitisch überleben würde, so ein sozusagen ein Diktatfrieden. Es gibt viele Ukrainer, gerade in der jüngeren Generation, die überhaupt nicht bereit sind, die Waffen fallen zu lassen und das alles aufzudröseln und zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, einen Konflikt oder vielmehr einen Krieg einzufrieren entlang einer 1900 Kilometer langen Grenze, findet hier zumindest im deutschen Diskurs überhaupt nicht statt. Und stattdessen mehren sich eben die Stimmen derjenigen, die dann lautstark einfach sagen, man muss dann mit Russland reden, nicht? Und da bin ich völlig entgegengesetzter Meinung. Ich habe nur ein Interesse daran, dieses russische verbrecherische Regime vor einem Kriegsverbrechertribunal zu sehen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine gute Idee ist, mit jemandem, der durch die Gegend läuft und andere Staaten oder vielmehr Nachbarn da militärisch vernichtet, mit dem auch noch in ein sogenanntes Friedensgespräch zu kommen. Aber das ist natürlich das, was Donald Trump, was er wahrscheinlich dann tun wird. Ja. Aber die Frage ist natürlich, was können wir als Europäer dem entgegensetzen, außer darauf zu warten, dass Donald Trump einen irgendwie gearteten Deal dann machen will.
Aber haben Sie nicht ein bisschen den Eindruck, dass in Europa einfach so ein bisschen darauf gewartet wird, dass er da für Ordnung sorgt, dass er die Führung übernimmt, dass er das Problem löst?
Ja, also diese Hoffnung hat man ganz bestimmt in einigen europäischen Hauptstädten und das auch schon seit langer Zeit. Aber die Europäer haben ja nun 3 Jahre fast Zeit gehabt, sich zu überlegen, wie sie den Krieg vor ihrer eigenen Haustür in irgendeiner Form strategisch angehen wollen. Leider ist es weder dem Bündnis noch der EU wirklich gelungen, sich auf eine wirklich konsistente und robuste Antwort zu einigen. Und ich bin, wie gesagt, sehr besorgt, wenn ich an die Figur Trumps denke und an die Menschen, die er da um sich herum versammelt. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, jemanden, der wirklich überhaupt gar nicht für die Verteidigung der regelbasierten Ordnung steht, es dem zu überlassen, einen solchen Krieg mit einem Deal zu versehen. Also nein, wir müssen als Europäer schon selbst für unsere Sicherheit sorgen. Wir müssen selbst eine Antwort darauf finden wollen. Und das läuft am Ende immer auf die gleiche Frage hinaus. Wer ist willens, wirkliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben? Und wer ist willens, die Ukraine wirklich in die NATO aufzunehmen? Denn das wäre am Ende des Tages wirklich eine deutliche Botschaft.
Ja, und die Zeit läuft. Also wie gesagt, Donald Trump ist in genau zwei Wochen wird er eingeschworen als Präsident wieder. Und dann wird, der hatte ja gesagt, dass er den Krieg in der Ukraine innerhalb eines Tages beenden würde. Aber ist die Zeit nicht schon ein bisschen knapp für uns in Europa?
Meine Hoffnung liegt sehr stark bei der Gruppe der Europäer, die jetzt seit einigen Monaten von Polen angeführt werden, das ja jetzt auch die EU-Ratspräsidentschaft im Januar übernommen hat. Und die Polen und die Finnen und die Schweden und die Balten und die Rumänen und die Tschechen und die Briten, das sind alles die Norweger, die Dänen, das sind alles Staaten, die, glaube ich, seit vielen Wochen ernsthaft darüber reden, in ganz unterschiedlichen Formaten, wie sie die Ukraine auch notfalls ohne eine amerikanisch-militärische Unterstützung weiter in die Lage versetzen können, sich dann gegen den russischen Aggressor zu verteidigen. Und das sind alles Staaten, die sich verabredet haben, eben einfach nicht nur im NATO-Hauptquartier zu sitzen und dann freudig erregt einem amerikanischen Präsidenten namens Trump zu begrüßen, sondern ihre eigenen Positionen auf den Tisch zu legen. Das Problem bei dieser Gruppe ist, dass natürlich Schwergewichte fehlen, wie beispielsweise Deutschland oder auch Frankreich. Und Deutschland ist ja ein kompletter Totalausfall, weil wir uns im Wahlkampf befinden und weil wir eben eine deutsche Regierung hatten, die ganz offensichtlich überhaupt gar kein Interesse in den letzten 2,5, 3 Jahren gezeigt hat, hier das russische Regime auch wirklich ernsthaft in die Schranken zu verweisen, sondern ja alles Mögliche blockiert hat.
Mhm. Ja, der Wille ist das eine und die Umsetzung ist das andere natürlich, weil die Welt bewegt sich weiter. Also wir haben gesehen, Assad in Syrien ist gestürzt worden, Donald Trump kommt zurück. Da sind große geopolitische Bewegungen um uns herum. Und der Wille alleine reicht leider nicht. Und wenn wir sagen, die großen, die Big Player in Europa sind de facto handlungsunfähig gerade aufgrund innenpolitischer Entwicklungen, dann sieht es nicht so rosig aus für uns, oder?
Nein, es sieht nicht so rosig aus. Das Kernproblem, das strategische Kernproblem hier in Europa, was unsere eigene Sicherheit jeden einzelnen Tag betrifft und natürlich die Frage der Überlebensfähigkeit der Ukraine, ist Russland. Und nicht, ob Herr Assad in Moskau hockt oder wer da jetzt auch immer ist. Ich will nicht sagen, dass man das komplett ausblenden soll, aber das ist nicht das Kerngeschäft. Wir müssen unsere Rüstungsindustrie wirklich turbochargen in Europa. Wir müssen wirklich eine riesige Latte von Dingen tun, die allesamt bekannt sind. Das ist überhaupt nichts Neues, um uns in eine bessere Verteidigungslage und Bereitschaft zu versetzen. Aber vor allen Dingen brauchen wir wirklich ein Leap of Faith, also ein Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten und unsere eigene Willenskraft, auch wirklich unsere Demokratie zu schützen und uns gegen diesen Aggressor zu verteidigen. Und wenn wir das nicht aufbringen, dann können wir in der Tat lange und gute Nacht sagen.
Ja. Dann können wir noch hoffen, dass 2025 wirklich ein Weckruf kommt, der auch gehört wird und dass nicht nur der Wille besteht, sondern auch die Taten folgen, sodass wir in Europa auch künftig in Sicherheit leben können. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich, Chelsea. Ihnen einen sehr schönen Tag.
Dankeschön.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da ringen die Parteien mit der Frage, wie sie die Unternehmer des Landes von sich überzeugen können. Denn um den Wirtschaftsstandort ist es schlecht bestellt. Die deutsche Wirtschaft stagniert und das nun schon seit 2 Jahren. Der deutsche Mittelstand erwartet von einer neuen Regierung klare Impulse, die Wirtschaft effizient wieder in die Spur zu bringen nach den schwachen Jahren der Ampel. Der Ökonom Professor Lars Feld hat in der aktuellen Ausgabe des Pioneer Ökonomie Briefings Feld und Haukapp dieses Thema aufgegriffen.
Dann gibt es gar nicht wenige Mittelständler, die sagen, eine Stimme an die FDP, die könnte verschenkt sein, also wähle ich die AfD. Meines Erachtens ist das der falsche Schritt. Man muss schon sich überlegen, wie kann man denn für eine Bundesregierung, die Kräfte stärken, die stärker in Richtung Verbesserung der Standortbedingungen gehen. Und eine Koalition mit der AfD ist für die Union völlig ausgeschlossen. Auch selbst eine Duldung, das geht überhaupt nicht auf Bundesebene. Das kann man ganz klar sagen. Es geht auch nicht auf Landesebene. Und insofern ist eine Stimme an die AfD verschenkt, außer dass man mehr Krawall im Bundestag hat. Das ist auch nur eine Beschreibung. Es ist jetzt noch nicht einmal normativ. Ja, man kann das schnell normativ wenden, was ich gerade gesagt habe. Aber es ist eigentlich noch Analyse. Und Justus hat völlig recht. Wir brauchen diese Reform ganz, ganz dringend. Also wir müssen Reformen durchführen in den Bereichen, die wir auf diesem Kanal ja häufig angesprochen haben. Mir ist nur wichtig, weil ich immer wieder die Länderebene betone, nicht weil mir der Föderalismus sowieso ein Herzensanliegen ist und ein wichtiges Thema, zu dem ich viel gearbeitet habe. Aber man muss auch sehen, dass in den Diskussionen, die dann geführt werden, und unsere Hörerinnen und Hörer, das sind ja zu einem nennenswerten Teil Unternehmerinnen und Unternehmer, das sind Personen, die eben auch über ihr Netzwerk gewissen Einfluss haben, die müssen auch selber sehen, wie wichtig es ist, auf der Landesebene Einfluss zu nehmen. Die Landesebene ist ihnen auch nochmal ein Stückchen näher als die Bundesebene. Und man ist eben auch an den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dran und sollte dann wirklich auch klar machen, die Bereitschaft für Reformen muss auf der Länderebene massiv steigen. Und zwar nicht nur im Hinblick darauf, dass endlich bei der Schuldenbremse irgendwas passiert, was sich da manche vorstellen. Das würde in die Gegenrichtung gehen. Dann hätten wir nochmal Probleme wie früher mit Haushaltsnotlagen von Bundesländern. Es sind ja gerade die, die die Schuldenbremse besonders lockern wollen und schon viele Umgehungsversuche unternommen haben, die Gefahr laufen, wieder in eine Haushaltsnotlage zu geraten. Also von daher würde ich eigentlich den Appell zum Jahresanfang an unsere Hörerinnen und Hörer richten. Bitte helfen Sie mit, dass die Länderebene kooperativ bleibt.
Die ganze Folge des Podcasts finden Sie auf thepioneer.de und in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keine besser als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Anne, die Feiertage sind vorbei. Wie sieht es an der Wall Street aus? Gib uns doch einen kleinen Ausblick auf die Woche.
Ja, diese Woche startet die Wall Street so richtig ins neue Jahr und nimmt wieder Schwung auf nach den Feiertagen. Geht los am Dienstag, da startet die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Die geht bis Freitag und dort soll unter anderem Nvidia-CEO Jensen Huang sprechen. Am Mittwoch gibt es die Protokolle der letzten Notenbanksitzung, von der sich die Anleger ja weitere Details zur Zinsstrategie der Fed erhoffen. Am Donnerstag bleibt die Börse geschlossen in Gedenken an den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter, der ja vor einer Woche im Alter von 100 Jahren gestorben war. Freitag gibt es dann noch den Arbeitsmarktbericht von Dezember. Experten erwarten, dass rund 150.000 neue Jobs geschaffen werden konnten. Im November lag der Wert noch bei 227.000. Außerdem beginnt am Freitag die neue Berichtssaison mit den Quartalszahlen von unter anderem Delta Airlines und Walgreens.
Und Boeing schaut in diesen Tagen auf ein symbolträchtiges und wenig schönes Jubiläum. Du kannst uns mehr darüber erzählen, Anne.
Ja, genau. Vor einem Jahr war ja dieser Zwischenfall, als sich bei einem Alaska Airlines-Flug mitten unterm Flug ein Kabinenteil abtrennte. Das hatte Boeing ja in eine Krise wegen Sicherheitsbedenken gestürzt. Die Sicherheitspraktiken des Unternehmens standen seither genau im Fokus der Öffentlichkeit und auch der Behörden. Das Image von Boeing litt gewaltig und auch die Aktie verlor in dem Jahr um mehr als 30%. Seither hat Boeing aber erhebliche Veränderungen vorgenommen, darunter die Ernennung eines neuen CEO und verbesserte Schulungen für Fabrikmitarbeiter. Das Unternehmen hat auch damit begonnen, zufällige Qualitätsprüfungen in den Fabriken durchzuführen. Und auch die Luftfahrtbehörde hat seine Aufsicht über Boeing verstärkt und die Produktion der 737 MAX Jets begrenzt. Auch in diesem Jahr wird die Umstrukturierung weitergehen. Bis zu 10% der Mitarbeiter müssen wohl gehen. Boeing steht vor allem vor der schwierigen Aufgabe, das Vertrauen der Kunden und der Anleger wieder zurückzugewinnen. Ob das gelingt, wird sich aber wohl erst noch zeigen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass man den Weihnachtsbaum einfach in den Müll schmeißt. Dafür gibt es eine viel bessere, nachhaltige Lösung. Und die hört sich so an. Denn ein ausgedienter Weihnachtsbaum ist die perfekte Mahlzeit für Ziegen.
The goats will gladly eat them. Right now we're feeding them hay. The hay could get boring around this time of year. Definitely the pine trees are going to be a nice treat for them.
Diese Form von Entsorgung erklärt zumindest der Urban Farmer Brandon Gutierrez aus Chicago im Gespräch mit CNN. Der Tannenbaum bietet seinen Tieren Abwechslung zum Standard Heu, also das perfekte Neujahrsgeschenk, als Snack und nicht nur das, die Tannen wirken sogar als natürliches Entwurmungsmittel für Huftiere. Die Ziegen bekommen etwas Schönes und die Weihnachtsbaumbesitzer können sogar ein gutes Gewissen bei der Entsorgung ihrer Tannen haben. Das erklärt diese Bauernhofbesitzerin aus Massachusetts im Interview mit CNN.
Nothing goes to waste and it's a great way to reuse and recycle that Christmas tree and give it a second life.
Bei ihr auf dem Hof gibt es 35 hungrige Ziegen. 2016 startete sie mit ihrer Familie das Baumaufnahmeprojekt und sammelt mittlerweile jeden Januar rund 500 Weihnachtsbäume ein.
We get about 500 trees or so every year.
Für die Ziegen ist also Bescherung nach Weihnachten. Merry Christmas und guten Appetit!
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass heute vor genau 50 Jahren in den USA eine Fernsehshow gestartet ist, die einfach gestrickt war und schon bald einfach unschlagbar erfolgreich.
Taunt a Chuck Guy? Chance Guy. No, there's no C. Wacky Guy. Taunt a Wacky Guy.
Oh, that was still... Unclose.
Die Rede ist natürlich von Wheel of Fortune, das bis heute eine der erfolgreichsten Fernsehshows ist, die weltweit an TV-Stationen verkauft wurde. Auch in Deutschland gibt es sie, das Glücksrad.
A wie Amerika.
A wie Amerika.
Aber ich habe ja ein Extra-Dreh.
Hast du ein Extra-Dreh? Ja, ich weiß.
Ah, ich hab's raus!
Gut, lass es raus!
Die Kandidaten drehen am Glücksrad, das bei einem Geldbetrag stehen bleibt. Wenn der jeweilige Kandidat den richtigen Konsonanten nennt in dem zu erratenden Sprichwort oder Begriff, dann bekommt er den Betrag und kann davon wieder Vokale kaufen. Der oder die Kandidatin, die am Ende am geschicktesten rät und den höchsten Betrag erspielt, kommt weiter. Die Idee hatte 1975 ein Mann namens Merv Griffin, der selbst Fernsehmoderator war und auch die TV-Show Jeopardy erfunden hat. Glücksrad wurde ein Riesenerfolg und läuft in über 40 Ländern weltweit. In den USA ist die Show eng verbunden mit dem Moderator Pat Sajak, der über 40 Jahre lang die Show moderiert hat. Im letzten Jahr ging er in den Ruhestand und hat sich mit rührenden Worten verabschiedet, mit denen er sich beim Publikum bedankt und den Erfolg der Show erklärt hat. Es sei eine unpolitische Show, die Generationen zusammenbringt und sogar Menschen die Chance gebe, ihr Englisch zu verbessern.
No social issues, no politics. Nothing embarrassing, I hope. Just a game. But gradually it became more than that. A place where kids learned their letters, where people from other countries honed their English skills, where families came together along with friends and neighbors and entire generations. What an honor to have played even a small part in all that. Thank you for allowing me into your lives.
Auch wenn Pat Sajak weg ist, die Show bleibt und das Rad, das dreht sich ewig weiter.
Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.
Spinning your painted pony on the spinning wheel ride.
Painted pony, let the spinning wheel fly.